Wir sprechen heute über schlechtes Essen, teures Bauen und das nächste Schützenfest steht vor der Tür.
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen bei Marlzeit, dem Podcast der Marler Zeitung. Heute mit meinen Kollegen Patrick Köllner.
Schönen guten Tag.
Thomas Brisch.
Hallo.
Und mein Name ist Stefan Korte. Ja, und als erstes begeben wir uns ins Krankenhaus. Da hatte sich eine Leserin an uns gewendet mit einer Geschichte. Sie war im Krankenhaus, im Marienhospital war das, glaube ich, ne?
Ja.
Da hat sie sich über das Essen beschwert. Es gäbe immer nur Nudeln mit Käse, hat sie unter anderem geschrieben. Und auch sonst war sie von der, Essens- und Getränkeversorgung so ein bisschen enttäuscht. Patrick, du kannst, glaube ich, so ein bisschen darüber erzählen.
Ja.
Sag mal, was war da so genau vorgefallen?
Ja, also die Geschichte hatte eigentlich unsere Kollegin, die Thea Breuer gemacht und die ist jetzt heute nicht da, dann erzählen wir jetzt mal ein bisschen darüber. Also ist schon wirklich bemerkenswerte Geschichte. Die Frau Angelika Terliesener, die ist 68 Jahre alt, die war 10 Tage lang im Marienhospital als Patientin und sie sagte, sie hat in der Zeit 5-mal Nudeln mit Käsesoße erhalten. Einmal wurde es getarnt mit einer Tomatensoße, aber es war eigentlich auch eine Käsesoße.
Okay.
Und das war ihr nicht so recht. Das wäre auch zu wenig gewesen. Am Anfang konnte sie auch noch bestellen oder auswählen zwischen 2 Gerichten, irgendwann am Ende auch nicht mehr. Das hat ihr alles so nicht gefallen. Natürlich ist es immer subjektiv, wie einem sowas schmeckt. Manche essen auch 10 Tage hintereinander Ravioli oder so und haben da keine Probleme. Aber in dem Fall, sagt sie, also ist nicht dienlich bei einer Gesundwerdung, wenn man sich nicht wohlfühlt, weil man da was essen muss, was einem nicht schmeckt. Auch das Abendessen wäre nicht so prickelnd gewesen. Also die Belege für die Brote, die wären nicht ausreichend gewesen und all sowas. Und wir haben da mal nachgefragt bei der KKRN, das ist die Katholische Klinik Ruhrgebiet Nord GmbH, also dazu gehört das Marienhospital. Und die haben dann geantwortet, dass also das Essen wird in der Zentralküche in Mahl zubereitet. Mhm. Und das gibt so ein Verfahren, das heißt Cook and Chill. Also die Essen, die werden da zubereitet, erhitzt, dann werden die runtergekühlt, werden dann ausgeliefert und dann vor Ort nochmal erhitzt. Also sind dann, anders.
Aufgewärmtes
Essen. Anders geht es allerdings nicht, weil sonst müsste ich im Krankenhaus eine Küche haben. Das ist halt nicht mehr zu machen, logistisch und auch von den Kosten her wahrscheinlich nicht und auch vom Personal nicht. Mhm. Also so läuft das eben. Aber die sagen, die haben da ein Team von 100 Leuten, die 1000 Patienten am Tag versorgen, ist eine ganze Menge. Und der Speiseplan wird so für 5 Wochen erstellt. Das heißt also, die sehen schon zu, dass da Abwechslung reinkommt und nach der 5. Woche wiederholt es sich. Also die 6. Woche ist dann eigentlich die 1. nochmal. Ne? Also wäre schon länger als 5 Wochen im Krankenhaus. Also selbst wenn man so lange ist, man hat dann so die Abwechslung, so die Aussage von denen. Und was man da zu essen kriegt, kann man auch auf der Homepage sich angucken. Und im Rahmen der Regelleistung, die so Patienten, also die Durchschnittspatienten wie du und ich so erhalten, da kann man eigentlich immer 2 Gerichte auswählen, sagen die. Dann gibt es noch eine Wahlleistung, also wenn man ein bisschen, wenn man privatversichert ist oder ein bisschen mehr bezahlen will, dann kann man sogar aus 8 verschiedenen Speisen auswählen. Aber das hat die Frau halt nicht gemacht oder hat nicht die finanziellen Mittel vielleicht auch gehabt. Ich
wollte gerade sagen, hat ja nicht jeder das Geld jetzt jeden
Tag. Hat nicht jeder das Geld und dann ist das eben so. Und was die dann auch noch gesagt haben, ist also, dass die wollen das Ganze so ein bisschen nachhaltig gestalten, das Essen im Krankenhaus. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sind das nur noch 300 Gramm Fleisch pro Woche. Also das fahren die schon ein bisschen runter. Dann gibt es halt weniger Bolognese-Soße oder weniger Steaks oder was auch immer und dann ist das so. Aber ist subjektives Empfinden, wie einem das Essen so schmeckt. Der eine mag es, der andere nicht. Ich habe es jetzt persönlich nicht gegessen. Ich wüsste nicht, wann ich mal im Marienhospital war, seit meiner Geburt nicht mehr.
Und auch nur für ein paar Tage.
Kann ich so nicht beurteilen, aber es wären noch andere gewesen, die das bestätigt haben. Und wir hatten die Meldung ja dann auch online auf Facebook und da wurde reichlich kommentiert. Also waren quasi 170 Kommentare, glaube ich, die ich zuletzt gesehen habe, richtig viel. Und viele haben zugestimmt, haben gesagt, ja, kann ich so bestätigen, mir hat es auch nicht geschmeckt, war nicht so in Ordnung. Und andere sagen, nee, war schon in Ordnung. Also ist dann dieses subjektive Empfinden. Der eine sagt so, der andere so, aber die Frau ist wohl tatsächlich nicht alleine da mit ihrer Meinung. Ne? Aber so ist es halt.
Das ist ja auch so ein Klischee, was Krankenhausessen sowieso anhaftet. Ne? Also das hört man ja nicht nur aus dem Marienhospital, sondern generell aus Krankenhäusern. Und ich musste zum Glück noch nie ins Krankenhaus stationär, aber habe natürlich schon oft Leute besucht. Und was man da so sieht, was dann da so abends auf dem Teller liegt oder so oder auch mittags, also manchmal denke ich mir da auch, davon sollst du gesund werden jetzt. Also es ist nachvollziehbar irgendwie, ob es wirklich so war, ist natürlich erstmal dahingestellt. Ne?
Ja.
Ich denke, man muss aber auch so ein bisschen fair bleiben. Ne? Also erstmal, wenn ich im Krankenhaus bin, mir geht es in der Regel nicht gut. So, wenn es mir nicht gut geht, bin ich auch nicht in der Lage, wirklich jetzt, ich sag mal, Spaß am Essen zu haben. Ne? Also dann empfindet man das Essen vielleicht auch nicht so, wie man es empfinden würde, wenn man gesund wäre. Ne? Ja. Und da kommt wahrscheinlich dazu, Krankenhausessen müssen ja auch für alle passen. Das heißt auch für Patienten mit bestimmten Leiden. Ich gehe mal davon aus, dass zum Beispiel ein Krankenhausessen grundsätzlich immer sehr schwach gewürzt ist.
Ja.
Da geht es wahrscheinlich schon los. Wenig Salz, wenig andere Gewürze. Das ist schon mal der erste Grund, warum es vielleicht eben nicht so schmeckt. Ne? Und ja, mach's mal allen recht und koch mal für viele Leute. Das hast du doch überall. Das hast du in Seniorenheimen, das hast du auch zum Beispiel an der Universitätsmensa. Ne? Mhm. Ist echt nicht einfach, es für alle recht zu machen und auch in großen Mengen zu kochen.
Und auch also, qualitativ passend, sage ich jetzt mal, wo du gerade Uni sagst, das kam mir gerade schon in den Sinn bei Nudeln mit Käsesoße. Mhm. Das war bei uns in Bochum immer genau das Gericht, Tortellini mit Käsesoße, weil das war das Einzige, wo man wusste, okay, das schmeckt jetzt auch. Bei allem anderen wusste man nie, ist das jetzt gut oder schlecht, weil es halt auch in diesen immensen Mengen hergestellt wird, wo du die Qualität nicht konstant halten kannst.
Ja, also wenn ich Koch wäre und ich müsste jetzt was Leckeres machen, dann würde ich einfach Fett, Salz, Zucker kombinieren, dann hast du immer einen Erfolg. Da sind Sachen wie Pizza, Cheeseburger,
Das passt nicht immer aus.
Ich sag auch, Schnitzel mit Pommes wird jeder mögen, Spaghetti Bolognese, aber das gibt's halt im Krankenhaus. Wie du schon sagst, Thomas, du bist da krank. Ich war selber mal vor ein paar Jahren im Krankenhaus, ein paar Tage, 3 Tage nur, war auch nicht so schlimm, ich war auch relativ fit, aber dann habe ich auch gegessen, was da war. Dann gab's abends halt nur eine Schnitte Brot mit Käse oder Wurst und auch nur Tee, also ich weiß nicht, wie viele Leute so Tee trinken, ich jetzt nicht so, aber dann trinkst du auch mal einen Pfefferminztee oder so. Du weißt ja, du bist ja bald raus aus der Nummer da. Jetzt 10 Tage ist natürlich, kann einem schon lange vorkommen. Ich weiß auch nicht, welche Krankheiten die Frau so hatte. Und dann, wenn es dann lecker ist, dann wird man vielleicht doch schneller gesund, als wenn man sich da Sachen reinwürgen muss, die man nicht so toll findet.
Ne? Und jetzt mal angenommen, das war wirklich so, dass es eigentlich nur Nudeln mit Käsesoße gab. Es ist ja auch nicht gerade eine reichhaltige Nahrung dann. Ne? Also
vermutlich nicht.
Nee. Da ist ja nicht viel drin.
Nee, Kohlenhydrate, ein bisschen Zucker und Fett auch. Ne? Also,
Tja. Also kann man dann aus der Sicht natürlich verstehen. Aber das Krankenhaus sieht es natürlich anders. Ne? Also du hast ja gerade schon gesagt, die haben halt auch eine Auswahl. Ja, wirklich subjektiv, aber irgendwie dem Klischee entspricht es so ein bisschen, habe ich das Gefühl.
Ja.
Gibt es denn da, eine Lösung kann man da jetzt davon ja nicht sprechen, aber hatten das Krankenhaus irgendwie noch gesagt, hör mal, wenn da einer unzufrieden ist, so und so können wir helfen oder wir können was machen, wie?
Nee, es gibt wohl da so eine, laut der Frau Terliesner gab es ja wohl so eine Beschwerdestelle, aber die wäre aber wohl geschlossen gewesen, als sie da war. Sie hat das natürlich auch vorgetragen, sie hat auch die Pfleger und das Personal und die Mediziner ausgenommen von der Qualität des Essens, die könnten wohl nichts dafür, aber sie hat sich natürlich an die Leute gewandt. Also im Zweifel, wenn man meint, das schmeckt nicht, nur dem Sprechenden kann geholfen werden, einfach den Mund aufmachen. Ne? Oder vielleicht, weiß ich, eine E-Mail schreiben oder so auf der Website mal nachgucken, sich da melden und mal anrufen vielleicht und dann laut werden, ne? wenn es wirklich so schlimm war.
Ja, und letzten Endes ist es ja auch immer eine Frage des Budgets. Ne? Du hast ja gerade schon gesagt, es gibt einmal das, was sie grundlegend machen müssen und versorgen müssen und dann gibt es halt die Premium-Variante mit Zuschlag. Und Krankenhäuser sind ja eh immer auf Kante genäht, was die Finanzen angeht. Klar, da kriegst du jetzt kein 5-Gänge-Menü dann abends. Ne?
Außer du bezahlst oder bist privatversichert. Ja. Dann hast du die Auswahl aus 8 Speisen, wie gesagt, aber ansonsten hast du schon recht. Die haben Personalnot, die haben Kostendruck oder so. Es ist kein Zuckerschlecken, so eine Arbeit im Krankenhaus, kann ich mir vorstellen.
Nee. Ja, sind wir mal gespannt auf noch mehr Reaktionen, die garantiert noch kommen werden, so im Verlauf. Und von euch wollen wir das natürlich auch mal wissen. Wenn ihr mal stationär da wart oder vielleicht andersrum, ihr arbeitet auch im Krankenhaus, kann ja auch sein. Wie kriegt ihr das mit? Was für Erfahrungen habt ihr da? Und seht ihr das auch so, dass das irgendwie ein bisschen fad und öde ist? Oder ist es genau richtig oder vielleicht sogar schon zu viel? Sagt uns eure Meinung einfach mal. Würde uns interessieren auf jeden Fall. Dann kommen wir ganz kurz zur Werbepause. Alles, über das wir hier sprechen, zum Beispiel diese Geschichte, aber auch ganz vieles mehr, das findet ihr bei uns natürlich auf marla-zeitung.de und in der MZ Plus App. Und da haben wir nach wie vor das Angebot, 6 Monate könnt ihr für nur 1 Euro insgesamt antesten. Und wenn ihr unser E-Paper mal austesten wollt, während der WM, also ab nächster Woche, haben wir ein Spezialangebot, 8 Wochen für 8 Euro. Und da bekommt ihr dann jeden Tag das E-Paper, da gibt es eine extra App von uns dafür, aufs Handy oder aufs Tablet oder im Rechner, wo auch immer ihr das dann euch anseht. Und dort werden wir die WM-Spiele, auch die, die mitten in der Nacht stattfinden, noch aktuell drin haben. Das heißt, wenn ihr morgens um zum Beispiel 6:30 das E-Paper abruft, dann habt ihr da die brandneuen Ergebnisse von vor einer halben Stunde oder so auch noch mit drin. Also mehr als die gedruckte Zeitung kann. Von daher 8 € für 8 Wochen, könnt ihr einfach mal austesten. Guckt auf unsere Website, da findet ihr alle weiteren Infos. Und dann laufen natürlich nach wie vor noch die Taschengeldjäger hier durch den Kreis. Das ist eine Aktion von uns für 13- bis 17-Jährige, die uns dabei helfen wollen, Zeitungen und Zeitschriften zu verteilen. Und unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, findet ihr alle weiteren Infos. Und wenn ihr im Werbemarkt etwas sucht an Jobs, unter anderem HR Payroll Manager und Telesales Manager, dann guckt mal unter exploreyourtalents.de/jobs. Da findet ihr alle weiteren Infos und könnt euch auch direkt bewerben. Jetzt kommen wir zu einem Thema, hatten wir schon öfters, aber da gibt es immer wieder auch einen neuen Dreh. Stichwort teures Bauen in Mahl habe ich hier stehen. Thomas, du bist unser Immobilienexperte. Erzähl mal, was gibt es diesmal?
Ja, ach, das ist eine ganz spannende Sache. Ich meine, ich sag mal so, wir leben ja hier in Mahl und nicht in Düsseldorf oder München oder Hamburg. Ne? Aber wir haben ja inzwischen, wenn man wirklich bauen will, und das ist ja nach wie vor der Traum vieler jungen Leute, der Traum einer jungen Familie, die sind vielleicht noch so zu zweit, die planen ihre Kinder, die würden gerne raus aus der Wohnung, ein Haus mit einem eigenen Garten, aber vielleicht auch ein Haus, was man selber gestalten will, ne, wo man so bestimmte Dinge, die man umsetzen will, geht, wenn man neu baut. Ne? Ja, aber dann braucht man erstmal ein Grundstück und dann muss man dieses Grundstück bezahlen. Und da kommt echt Frust auf mittlerweile. Das heißt, auch in Mahl haben wir hier inzwischen Quadratmeterpreise oberhalb von 400 Euro. Ja, das heißt also zum Beispiel hier im Neubaugebiet Wohnen am Freerbruch in Drewer Süd zahlt man bis zu 460 Euro. Es kommt so ein bisschen auf die Lage an pro Quadratmeter. Und da kann man sich ausrechnen, dann habe ich 500 Quadratmeter, habe ich gleich mal 230.000 Euro weniger, die ich dann nämlich nicht mehr in der Tasche stecken kann. Und dann wird es für viele nämlich richtig eng. Und ich habe mich einfach mal gefragt, wie kommt so ein Preis zustande? Wieso? Ich sag mal, wenn man bei Boris mal guckt, auf so eine Landkarte, ein Quadratmeter Acker kostet 10 Euro.
Boris?
Boris, also diese Grundwerks,
erklär mal für Leute, die kein Land besitzen.
Boris NRW, das ist praktisch ein Online-Portal, da kann man einfach mal nachschauen, was kostet Land wo in einer Stadt. Das heißt, was ist Land wo in einer Stadt wert, zum Beispiel in einem Gebiet, wo vor 30 Jahren gebaut wurde, wie haben sich da die Baupreise entwickelt, was habe ich damals bezahlt, was kriege ich heute dafür? Und da hat man in Mahl tatsächlich so bei Bestandsimmobilien Werte so um die 300 Euro. Und bei Neubaugebieten geht es aber deutlich nach oben. Da haben wir schon Werte über 400 Euro. Das gilt für die Lange Hegge und das gilt jetzt für Wohnen am Freerbruch. Und da fragt man sich natürlich, ja, wie kommen denn solche Zahlen zustande? Wie gesagt, auf der gleichen Landkarte steht Quadratmeter Acker 10 Euro. Oder 9, glaube ich sogar nur. So, und das habe ich mir jetzt mal so ein bisschen erklären lassen. Ich war jetzt mal am Freerbruch und der dortige Investor, dessen Projektingenieur, der hat mir einfach mal gezeigt, was die da alles machen müssen, wenn die Bagger rollen und auch, was dieser Investor alle schon bezahlen muss im Vorfeld, bevor die Bagger rollen. Das heißt, wenn da so ein Baugebiet erschlossen wird, dann gibt es ja vorher sozusagen erstmal politische Beschlüsse, die notwendig sind. Ja,
also Stichwort da gibt's
Bebauungsplan, ne, der entsteht dadurch, dass eben der Stadtrat sich damit beschäftigt. Es gibt so, dieser Bebauungsplan wird aufgestellt, das ist der sogenannte Aufstellungsbeschluss. Wenn er genehmigt wird nach 2 Jahren, so lange dauert es, meistens gibt es den sogenannten Satzungsbeschluss. Und dazwischen liegen jede Menge Gutachten, die beigebracht werden müssen, damit so ein Bauplan überhaupt, Bebauungsplan überhaupt genehmigungsreif ist. Und das kostet.
Vielleicht so als kurzer Einwurf, da gehören ja nicht nur so Sachen dazu, irgendwie der Boden ist dicht genug oder was weiß ich, oder da können wir eine Leitung langlegen, sondern da kommen sogar Archäologen vorbei und gucken nochmal, liegt da vielleicht irgendwas Altes in der Erde und all solche Sachen.
Ne? Ja klar, da kommt der Kampfmittelräumdienst kommt vorbei, sowieso, das heißt, da werden erstmal alte alliierte Luftbilder ausgewertet, ob da nicht noch Bomben drin sind. Ja, dann geht es natürlich um die Geologie, dann geht es vor allen Dingen auch um den Umweltschutz. Das heißt, was habe ich hier für Böden, was ist da drin, was gibt es hier für Tiere, was gibt es hier für Pflanzen, ne, was wird sich verändern, wenn das bebaut wird, ne, Klimaschutzaspekte, ne, und all das kostet, weil da gibt es natürlich Fachbüros für mit, keine Ahnung, Architekten, Umweltexperten, die das ausführen, aber das will bezahlt werden und das bezahlt am Ende alles derjenige mit, der ein Grundstück erwirbt. Und zwar nicht nur für sein Grundstück, sondern sozusagen für seinen Anteil an der Gesamtfläche. Weil da gibt es ja auch noch Straßen, da gibt es Grünflächen, da gibt es einen Kindergarten, der da gebaut wird. Auch da ist man als Grunderwerber an den Erschließungskosten beteiligt. Und das ist alles schon mal vorab. Ja, und dann kommt der erste Bagger und die haben ja ordentlich was zu tun. Die legen erstmal eine Kanalisation. Die ziehen vorher schon den Mutterboden ab. Die machen die Ausschachtung, die modellieren die ganze Landschaft, dann kommen die Straßen, dann kommen die Baustraßen, dann kommen die Versorger, die Glasfaser legen, die Wasseranschlüsse legen, die eine Stromleitung legen. Gas gibt es ja nicht mehr, das war früher mal. Aber all das summiert sich zu einer Summe, die schon mal ganz ordentlich ist. Und dann gibt es natürlich einen Investor, der muss erstmal einen Kredit aufnehmen, um dieses Land überhaupt erwerben zu können und muss den auch bedienen. Und all das wird am Ende des Tages an so einen Bauherrn weitergegeben. Boah.
Ja, das ist nicht ohne.
Grunderwerbsteuer gibt es ja auch noch, ne?
Ja, ich meine,
Und jeder, der daran beteiligt ist, wird bezahlt.
Ne? Jeder will die Hand aufhalten. Ne? Und das ist natürlich so, klar, wenn ich einen Investor habe, der will daran verdienen. Das ist einfach so. Ne? Wir leben hier in der Marktwirtschaft. Hier macht keiner was umsonst und aus reiner Menschenliebe. Ne? Und jetzt ist es ja so, zum Glück versucht die Stadt Mahl ja jetzt sowas auch mal in die eigene Hand zu nehmen. Es hat ja jetzt sozusagen die Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft stattgefunden. Das heißt, man will als Stadt eigentlich davon weg, dass jemand von außen kommt und in Mahl das Bauland entwickelt. Aber noch ist man nicht so weit. Die gibt es zwar jetzt, aber bis die mal arbeitsfähig ist, wird noch viel Wasser den Rhein runterfließen. Und das heißt, die neu gebauten Gebiete, die jetzt da sind, ja, die werden eben von privaten Investoren erschlossen. Ist ja auch gut, dass das so ist, sonst hätte man gar kein Bauland. Ne? Ja. Aber da werden Leistungen erbracht, die kosten. Und ja, die Frage ist natürlich, was könnte man machen, um diese Kosten zu senken? Das ist ja die eigentliche Frage, um den Kreis auch zu erweitern der Leute, die sich sowas vielleicht mal leisten können. Ne?
Ja, klar.
Denn mittlerweile ist es so, dass zum Beispiel bestimmte Haustypen gar nicht mehr verkaufbar sind. Nicht mehr, es gibt keine Käuferschicht mehr. Das, was früher war, ich habe mir ausgesucht, was kann ich mir leisten? Reihenhaus, Doppelhaushälfte, freistehendes Haus. Zum Beispiel an der Langen Hegge, Reihenhaus, Doppelhaushälfte. Die haben da keine Käufer gefunden. Die haben sich jetzt, so wird es wahrscheinlich enden, dazu entschlossen, diese Häuser wohl zu bauen, aber dann kleiner, sodass sie noch vermietungsfähig sind vom monatlichen Mietpreis.
Du sagst es ja auch mal, das Kuriose ist ja, die richtig teuren Sachen, die gehen immer schnell weg. Nur so die Klassiker, die das sind so
Ladenhüter. Genau. Ne? Das, was früher so die Mittelschicht der Käufer war, die Mittelschicht der Bauherren, nämlich dass man gesagt hat, ich baue eine Doppelhaushälfte, ne? Die gibt es immer weniger. Mhm. Klar, es gibt immer noch die Menschen, die sagen, ja, okay, ne, ich kaufe hier 500-600 Euro, was kostet das? 250.000, 300.000, ja, okay, habe ich. Ja. Ne, weil ich habe schon ein Haus geerbt von meinen Eltern, weil die einen Eltern sagen, ich zahle euch den Keller, die anderen Eltern sagen, vielleicht ich zahle euch die Hälfte vom Grundstück. Sowas gibt es hier auch. Ne? Das schon spricht man ja, Generation der Erben, wo sozusagen schon echt ein familiärer Hintergrund da ist. Ne?
Ja, ohne den geht es ja gar nicht mehr. Ne, du musst ja wirklich das Geld auf dem Konto haben, sonst war es das mit einem. Und auch was du sagst, das, Stefan, habe ich vor ein paar Jahren mal erlebt, als der Gebäudekomplex Grüngut gebaut wurde. Das ist so ein Komplex am Kaufland in Hüls, am verlängerten Teil der Römerstraße. Und da waren auch die Rosinen waren sofort weg. Also die Wohnungen über 120 Quadratmeter, so knapp, so die oben waren, so diese mit Blick da über Hüls oder so, die waren sofort weg, bevor die auch gebaut wurden. Also die Leute haben die gekauft, ohne die überhaupt zu sehen. Also es hat mich auch, also war auch eine andere Zeit, da waren die Zinsen sehr niedrig, da ging ja alles weg, was irgendwie da auf dem Markt war. Ne? Und das hat sich halt gedreht in den letzten Jahren.
Ja. Und die Anforderungen werden halt immer größer, auch von Seiten der Stadt. Mhm. Das heißt, man will nicht mehr einfach nur ein Neubaugebiet, sondern das soll eben auch, ich sag mal, wirklich vorzeigbar sein, den neuesten ökologischen Standards entsprechen und Umweltschutz kostet. Da muss man ganz klar so sagen, wenn man zum Beispiel den Anspruch hat, dass das gesamte Regenwasser auf diesem Neubaugebiet versickern muss, das wird also gar nicht mehr in die Kanalisation eingeleitet, wenn man den Anspruch hat, dass zu einem Neubaugebiet auch immer ein Grünbereich gehört, der dann am besten noch, ich sag mal, besonderen ökologischen Anforderungen entspricht, dass sich da eine besondere Flora und Fauna entwickelt. Ne? Ja, das wird alles mitbezahlt. Und die Kosten steigen immer weiter.
Ja, auch energetische Sanierung, die ist ja auch vorgeschrieben für viele. Ja. Also wir hatten ja letztens mal das Beispiel an der Tannenstraße. Da waren also alte Wohnungen, die gehören der Viva West, die werden da jetzt energetisch saniert, weil es ist so vorgeschrieben, dass das stattfindet. Und die Leute wohnen da relativ günstig für eine Miete von knapp 350 Euro für 60 Quadratmeter. Die machen sich natürlich Sorgen, wie das weitergeht. Also wenn diese Kosten, die da jetzt entstehen, die wird ja nicht komplett der Vermieter oder der Eigentümer übernehmen. Das wird ja auch abgewälzt auf die Mieter. Und dann ist die Frage, wie geht das weiter? Das sind Leute, die jetzt nicht die große Rente haben, die da wirklich genau rechnen müssen, wie sie mit ihren Euros klarkommen. Und das heißt so, jetzt zahlt ihr mal eben 500 oder 600 Euro Miete, dann sind die raus aus der Nummer. Und wo sollen die denn hin?
Ja.
Und
das ist ein Problem. Das ist halt immer das Ding. Ne? Man baut neu und selbst wenn man jetzt Wohnungen oder so neu baut, es gibt immer Menschen, die können sich das dann nicht leisten. Ja. Und wo sollen die hin, wenn es keine Alternativen mehr gibt?
Ne? Und jetzt gehen wir mal 10, 20 Jahre in die Zukunft, dann sind alle Wohnungen in Deutschland energetisch saniert, aber keiner kann sie sich mehr leisten. Das geht doch nicht, ne? Also,
so ist das. Wenn du zum Beispiel in so einem Neubaugebiet werden ja auch Mietwohnungen gebaut. Das ist ja das Gute an Mal. Da gibt es politische Rahmenbedingungen. Ich kann ja nicht nur Einfamilienhäuser hinsetzen. Wenn so ein Baugebiet erschlossen wird, gibt es immer auch Mehrfamilienhäuser. Wohnungsbau, idealerweise sozialer Wohnungsbau, klappt aber häufig nicht, weil das Fördergeld nicht da ist. Aber dann, wenn es nicht gefördert ist, entstehen halt auch wegen der hohen Grundstückspreise Mieten, die liegen dann bei 13, 14 Euro für einen Quadratmeter. Ja. So, und wer will sich das leisten? Ne? Das ist schon irre. Und man muss wirklich überlegen, und ob man da politisch nicht mal gegensteuern muss. Ne?
Ja gut, ich meine, wenn Sie jetzt so eine eigene Gesellschaft da gründen wollen, dann ist das ja vielleicht schon mal der erste Schritt. Aber da frage ich mich dann auf der anderen Seite auch, wenn die Bauherren jetzt ihre Häuser nicht mehr loswerden, weil keiner mehr Geld dafür hat, was verspricht sich die Stadt davon? Will die Preise dadurch irgendwie runterkriegen oder wollen die davon profitieren von einer Sache, die offenbar ja nicht mehr so profitabel ist?
Naja, idealerweise beides. Einerseits sagt man sich halt als Stadt, das ist ein Geschäftsmodell, wir wollen auch mal Geld verdienen. Mhm. Auf der anderen Seite hat man natürlich als Stadt immer auch den Anspruch, für seine Bürger zu arbeiten. Das heißt, das Bauland entsprechend günstiger zur Verfügung zu stellen, weil man vielleicht nicht die Marge erzielen will, die ein privater Investor erzielen will oder erzielen muss, um überhaupt auf seine Rechnung zu kommen. Ja. Das ist das Ding. Ne? Aber ja, und das Problem, was jetzt natürlich ist, Bauen wird auch durch die Krisen der letzten Jahre immer teuer. Da habe ich auch schon mehrfach darüber berichtet. Das fing schon mit Corona an, dann kam der Ukraine-Krieg dazu. Jetzt diese Iran-Krise, die ja auch offenbar immer weiter treibt, da der gute Herr Trump da und seine Ayatollahs, die kriegen das ja irgendwie auch nicht hin, da mal einen dauerhaften Frieden hinzukriegen. Das heißt, das wird auch eine Dauerkrise bleiben. Und all das verteuert, zum Beispiel Baumaterial. Ne? Mhm. Alles, was ölbasiert ist, wie Asphalt zum Beispiel, oder wird immer teurer. Wenn Steine gebrannt werden müssen, kostet Energie. Ja. Ölbasiert wird immer teurer. Ja. Die ganzen Fuhrunternehmen, die Waren anfahren, hin und her fahren, der Spritpreis, die Rechnungen steigen immer weiter und am Ende des Tages wird alles weitergereicht an den, der da am Ende wohnen will. Sei es über Kaufpreise, sei es über Mieten. Und das ist eine richtig üble Entwicklung.
Und wenn es dann ganz schlecht läuft, wird es auf uns alle abgewälzt, wenn die Leute dann Unterstützung brauchen und so weiter, die dann von Steuerseite aus finanziert wird. Ne?
Ja, ich meine, so ist es ja im sozialen Wohnungsbau, aber man muss ja eigentlich froh sein, dass es ihn gibt.
Ja, natürlich. Ne? Ich wollte es nur nochmal klar machen, dass wir am Ende alle verantwortlich sind für die Situation oder die Folgen tragen, sagen wir mal so.
Man muss ja sagen, es gibt ja hier in Mal tatsächlich ganz tolle Angebote für Leute, die eben die entsprechende Berechtigung haben. Zum Beispiel wird ja an der Dr. Klausener Straße oder Marie-Juchat Straße heißt es, da werden Reihenhäuser gebaut zur Vermietung, auch für Leute mit Wohnberechtigungsschein. Das heißt, ich habe ein begrenztes Einkommen, aber ich habe trotzdem die Chance, sozusagen eine Wohnung vom Fußboden bis zur Dachspitze zu kriegen. Ne? Also ein eigenes Reihenhaus, das ich dann anmieten kann für Preise um 6,50 Euro pro Quadratmeter. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Ne? Nur ja, Angebot ist sehr begrenzt. Ne? Ja. Und da ist eben der Vorteil, das ist also jetzt in dem Fall ein Viva West Projekt. Ja gut, die waren vorher schon Eigentümer des Grundstücks. Das ist natürlich dann eine ganz andere Nummer. Dann kann ich auch anders kalkulieren. Ne?
Ja, und als Immobilienfirma muss ich mir überlegen, was mache ich mit meinen Häusern? Lasse ich die leer stehen, weil ich sie nicht verkaufen kann? Oder vermiete ich sie halt doch, um noch irgendwie Geld reinzukriegen? Das wird die nahe Zukunft zeigen, wie sich das entwickelt. Ne?
Ja. Dann hast du ja auch noch so Punkte wie Lohnentwicklung und so weiter, die ja auch immer noch eine Rolle spielen. Das sind ja nicht nur die Rohstoff- und Energiepreise, sondern auch
die Inflation, die allgemeine.
Eben. Also wenn die Leute jetzt schon seit, weiß nicht, 10 Jahren keine Gehaltserhöhung mehr bekommen haben, darf man sich halt nicht wundern, dass die sich dann auch nicht die guten Häuser leisten können.
Ja, und jeder weiß, wenn er einkaufen geht, was die Tafel Schokolade mittlerweile kostet, was ein Orangensaft kostet, das ist ja anders als noch vor 2 Jahren. Ne? Also
dann werden noch irgendwelche Subventionen gestrichen oder sollen gestrichen werden, wenn man sich jetzt so hier erneuerbare Energien und so anguckt, wo die Leute dann jetzt auch wieder blechen sollen. Also das sind alles so Faktoren, die da eine Rolle spielen. Eine riesige Gemengelage. Umso schwieriger wird es wahrscheinlich, das Ding, diesen Knoten zu lösen. Ne?
Ja. Am Krankenhausessen wird auch gespart.
Ja. Dann kommen wir jetzt mal zu etwas, wo nicht gespart wird, sondern wo richtig schön Party gemacht wird, würde ich sagen. Wir kommen jetzt nach Malham zum Schützenfest. Ist nämlich jetzt am Wochenende wieder. Der BSV Malham feiert sein 33. Schützenfest und natürlich werden jetzt Nachfolger gesucht für König Frank Kutlords und Königin Iris Westermann. Und das Ganze ist jetzt von Freitag bis Sonntag an der Sportanlage am Feldweg in Malham. Und eines vorweg, wir sind natürlich wieder live dabei. Meine Kollegin Katharina Gülke und ich, wir werden am Sonntag das Königsschießen wieder live übertragen. Mit mehreren Kameras, Live-Kommentar und so weiter. Und das Ganze auch wieder kostenlos für alle. Also schaut gerne rein, haut den Link überall raus, wo ihr ihn raushauen könnt. Und wer nicht selbst vor Ort sein kann, wird da auf jeden Fall das volle Programm dann mitbekommen. Patrick, du hast sonst noch eine Übersicht, was passiert denn sonst noch alles bei den Schützen? Das ist ja nicht nur das Königsschießen.
Nee, also die treffen sich am Freitag beim Ola Kotten um 16.30 Uhr, geht es dann zum Bernd Katzer, zum Protektor und dann geht es Richtung Zelt, Festzelt, da ist dann DJ Hausi, der macht dann Musik und das heißt Baller in Hamm, also da wird dann Ballermann-Musik gespielt. Man will damit eben auch ein bisschen jüngeres Publikum ansprechen, was auch nötig ist, weil die Schützenvereine, die haben teilweise schon Nachwuchsprobleme, also Fremdrop ist, glaube ich, die große Ausnahme in Mal, wo wirklich jeder hingeht, der da geboren wird oder der da lebt. Aber bei den anderen Vereinen ist das oft, ist schon schwierig, da Nachwuchs zu kriegen. Und deswegen auch die Verlegung von Freitag, der Sonntag fällt weg, wo sonst der Montag fällt weg, wo sonst das Königsschießen war. Das wird jetzt auf den Sonntag vorgezogen. Dadurch hat man dann 2 Tage, wo man theoretisch feiern kann, den Freitag und den Samstag, weil Bernd Katzer sagt auch, viele müssen dann auch doch arbeiten am Montag, kriegen nicht frei oder so, können dann das Königsschießen nicht mitmachen. Das hat man eben verlegt, dass eben dann, die Party stattfinden kann. Am Samstag genauso, da geht es erst im Barbaraheim los um 15 Uhr mit dem Fahnenausmarsch und so weiter um 19 Uhr und da ist dann abends dann auch Tanz und Gesang im Festzelt. Also das sind die beiden, die großen Fäden, die da veranstalten.
Das große Vorspiel sozusagen
zum Finale. Dann. Genau, Finale dann am Sonntag. Wenn Sie nicht wissen, wo das ist ein bisschen versteckt in der Waldsiedlung. Also am besten mal mit dem Navi gucken, Feldweg, ist hinten diese große Sportanlage. Man kommt auch hintenrum, wenn man die Hülsbergstraße langfährt.
Genau, dann zum Seilfahrtschacht.
Zum Seilfahrtschacht oder ein weiter noch auch rein. Also Seilfahrtschacht nicht, da kommst du auf den Merkleider Weg. Ich glaube, das ist noch ein weiter.
Ja, aber da kannst du dann nochmal abknicken.
Oder so, ja.
Man kommt auf jeden Fall zu der Straße am Feldweg.
Ja.
Oder zum Feldweg. Ich glaube, am Feldweg ist die Sportanlage. Ist zu finden mit Google und Apple und was für Maps ihr auch immer habt. Oder ihr schaut einfach mal bei uns auf die Website. Dann war es auch nochmal detaillierter beschrieben. Ist da halt, wo Fußball und Tennis gespielt wird.
Genau.
Ne? Also gerade die Tennisanlage ist ja seit, ich glaube, den 80ern spätestens bekannt.
Ja, und wenn man nah dran ist, dann hört man es auch schon. Entweder hört man die Musik oder die Schüsse oder eben die Ballermann-Musik.
Ja. Genau. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Letztes Mal war ja, wir waren ja letztes Mal in, bei Marlippe beim Schützenfest. Das war auch schon wieder spannend. Letztes Jahr haben wir es ja auch. Du warst, ihr beide habt ja, glaube ich, Schützenfeste mitgemacht letztes Jahr, ne?
Letzten Jahr, viele, ja. Ja,
ja, von daher ist es Spannung garantiert.
Ja, und die Schützen in Hamm, also da dürfen auch die Frauen mitschießen.
Genau,
und
das ist ein anderer
Aspekt. Dass die Iris Westermann, die wollte unbedingt auch Königin werden und das wurde dann, meine ich, nix. Und kann man sich auch nochmal angucken, den Livestream, wie er so war. Und dann ist sie dann aber Königin geworden. Und ich glaube, die hält auch wieder drauf.
Ja, sei ihr gegönnt.
Ja.
Und bei uns sieht man es dann zuallererst. Schön finde ich übrigens auch den Namen des Vogels. Ömmes.
Der Ömmes, ja.
Der Ömmes. Da muss ich in Acht nehmen, weil ich sehe hier, Terhoss ist auch da.
Ja.
In Lippe hat er mit einem Schuss die Krone direkt runter geschossen, weil er vorher das ein bisschen falsch verstanden hat, glaube ich, was so die Aufgabe des Bürgermeisterschusses ist. Naja, aber das Mitgliedsformular wurde ihm danach direkt vorgelegt. Er hat es auch ausgefüllt und unterschrieben, wie ich dann hörte.
Hat denn schon mal ein Bürgermeister irgendwann mal den Vogel abgeschossen? Aus Versehen vielleicht, wüsste ich nicht. Ne? Also,
ich staune ja auch wieder, wie ist das mit der Insignie möglich gewesen? Mit einem Schuss hole ich die Krone runter. Das fand ich auch irgendwie krass. Also Respekt.
Ja, ich meine, so ein Schützenvogel ist ja immer auch speziell konstruiert, dass bestimmte Sachen schneller runterkommen, andere ein bisschen hartnäckiger sind. Und offenbar war die Befestigung der Krone jetzt nicht so widerstandsfähig.
Okay.
Oder Thomas Terhorst kann halt sehr, sehr gut schießen. Ja. Ja, aber war auch ein nettes Detail. Kommt man da gerade an und ja, übrigens, er hat den gerade schon runtergeschossen. Er fand es selber übrigens auch sehr amüsant, dass das so gekommen ist.
Ja,
ja, das Ganze, wir werden natürlich nicht nur da eine Live-Übertragung machen, wir sind natürlich auch sonst das ganze Wochenende mit dabei. Das heißt, ihr findet die Berichterstattung, die ganzen Fotos, die es auch geben wird, natürlich bei uns im Netz, bei MZ+ und auf maler-zeitung.de. Da auf jeden Fall vorbeischauen. Dann gucken wir ganz kurz noch auf die zwei anderen Sachen, die empfehlenswert sind an diesem Wochenende. Und zwar jetzt am Freitag gibt es im Kulturzentrum Erlöserkirche Musik von der argentinischen Musikerin Vanessa Habeck. Um 19 Uhr geht's los. Die macht eine Mischung aus Blues, Soul, Tango, Jazz, Rock'n'Roll und Latin. Also da ist irgendwie alles mit drin reingemischt. Klingt auf jeden Fall schon mal spannend. Im Vorverkauf kosten die Karten 25 Euro, an der Abendkasse 30 Euro. Und am Sonntag gibt es nochmal Ruhrfestspiele im Theater Mahl. Und zwar der Kabarettist Christian Ehring ist da. Kennt man garantiert als Moderator von Extra 3 im NDR. In der Heute-Show im ZDF ist er auch öfters mal dabei. Und der tritt auch solo auf, dieses Mal mit seinem Programm Versöhnung. Im Theater Mahl 19 Uhr am Sonntag. Tickets gibt es ganz paar noch für 25 Euro. Müsst ihr Glück haben. Schaut mal, wenn ihr dahin wollt, ganz schnell nochmal auf die Website oder geht auf gut Glück einfach mal am Sonntag hin, falls doch irgendwer nicht kommt und man noch ein Ticket ergattern kann. Ja, auf jeden Fall auch empfehlenswert. Der ist recht amüsant, der Mann. Und damit haben wir es für diese Woche.
Ja.
Oder habt ihr noch was?
Nö.
Gut, nö. Dann vielen Dank und vielen Dank euch da draußen auch. Und dann sehen und hören wir uns, kleiner Hinweis noch, genau, wir sehen und hören uns nächste Woche wieder, allerdings nicht aus diesem Studio, sondern wir sind dann in Herten ausnahmsweise mal. Und zwar haben wir da ein WM-Studio. In Herten gibt es auf der Zeche Ewald eine große WM-Arena, Public Viewing mit allem drum und dran. Und wir werden da so einen großen Glaskasten haben, in dem wir uns ein Studio reinbauen. Und dann senden wir da live und wir machen auch unsere Podcasts von da, also den Herzener und den Marler Podcast. Deshalb nicht irritiert sein, wenn es nächste Woche anders klingt und ein bisschen anders aussieht vor allen Dingen. Dann sind wir voll im WM-Fieber. Also seid dann auch gerne wieder mit dabei.
Ole, ole.
Deutschland.
Tschüss.